Heute Morgen will ich uns so ein Thema mit hineinnehmen, das eigentlich ja noch nicht mal ein Thema so richtig ist. Ich würde es eher sagen, so in ein Evangelium. Und ich habe es ein bisschen so angekündigt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen uns das Markus-Evangelium anschauen. Und was dann auch immer so spannend auch immer ist, also für mich ist es ja auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme oder wenn ich eine E-Mail schreibe oder von mir aus eine WhatsApp-Nachricht. Mittlerweile gibt es ja da Leute, die mit diesen Social Medias da viel mehr unterwegs sind. Wenn ich da irgendetwas schreibe oder irgendetwas bekomme, will ich immer wissen, wer hat das geschrieben? Geht's euch nicht so? Also wenn ihr, damit ihr wisst, wo kommt das hin? Kommt das direkt in den Spam-Ordner oder in den Papierkorb, meine ich? Oder was macht man damit? Liest man das überhaupt? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, das zu wissen. Und das war ja auch für die Leute, die letztendlich den Kanon der Bibel zusammengestellt haben, war das für die eine absolut entscheidende Frage. Wer hat das geschrieben? Wer steht hinter dem, was nachher auch in den Kanon der Bibel hineingekommen ist? Und deswegen ist es ganz gut, dann auch so ein bisschen sich das Leben anzuschauen von den Leuten, die da in der Bibel da irgendetwas auch reingeschrieben haben. Und ich möchte für dieses Markus-Evangelium uns ein paar biografische Punkte so von Markus anschauen. Eigentlich ist dieser Mann mit seinem Namen, heißt er Johannes Markus. Also Markus war so sein Zweitname. Aber wir wissen, zur Zeit des Neuen Testamentes, da gab es so viele Johannese, dass man da so ein bisschen unterscheiden wollte und hat dann so ihn auch so Markus genannt und auch das Evangelium nach ihm genannt. Und dieser Markus, das war ein junger Mann, als er die Begegnung mit Jesus schon hatte. Und wir lesen da auch in Markus 14, 51 bis 52, das beschreibt er so in seinem eigenen Evangelium, wo er dann darüber schreibt, dass er bei der Gefangennahme Jesu dabei war. Er beschreibt das nicht so mit seinem Namen, sondern er schreibt, da war ein junger Mann dabei. Und er hat gesehen, wie Jesus auf einmal da verhaftet wurde. Und den hat das echt interessiert. Und dann ist er so nachschauen gegangen, wie geht das dort weiter? Und dann waren da auf einmal die Obrigkeiten, die haben den gepackt an seinem Mantel, an seinem Gewand. Und der hat sich da irgendwie rausgewunden und entsteht und dann ist er nackt davongelaufen. Ob es jetzt ganz nackt war, sei mal dahingestellt. Aber erstmal ist der davongelaufen, hat das Gewand so gelassen, um da nicht gefangen genommen zu werden. Und die Gelehrten, die sind sich da so ziemlich einig, dass die sagen, hey, das war der Markus, der schreibt da gerade über sich. Ja, dieser Markus, der war auch gar kein Unbekannter in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Wenn man sich das so vorstellt, seine Mutter, die war wahrscheinlich eine gut betuchte Frau, weil die erste Gemeinde hat sich bei der zu Hause getroffen. Maria, der Name der Mutter. Und in dem Obersaal, wo kurz vor Pfingsten, da waren 120 Leute allein in ihrem Haus da versammelt. Da kann man sich vorstellen, das war ein großes Haus. Also der war jetzt nicht so einer, der aus armen Verhältnissen kam. Und ihn hat aber dieses Evangelium richtig gepackt. Und man vermutet auch, dass Petrus ihm zum Glauben geführt hat. Warum? Weil Petrus über Markus sagt, mein Sohn Markus. Also es kann natürlich sein, dass das so geschehen ist. Aber er war wirklich einer, der einen Auftrag wirklich von Gott gespürt hat für Mission. Und so war er bei der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Barnabas, das war so ein Verwandter von ihm, man weiß jetzt nicht was, sein Onkel oder sein Vetter, zumindest ein Verwandter. Mit denen war der unterwegs. Und die sind dann in ein Gebiet gefahren und irgendwann wurde es dort immer brenzliger. Paulus hat dann die Route geändert. Auf dieser Missionsreise ist übrigens Paulus, der erstmal hinter Barnabas stand. Barnabas hat ihn so in die Gemeinde reingeführt. Und der ist da auf dieser Missionsreise, wird er nun immer als Erster erwähnt. Also er ist da so zum Anführer der neuen Mission geworden und er hat den Kurs geändert. Und Paulus, das war ja so ein Typ, ich weiß nicht, kennt ihr so Typen, die so mit dem, wenn da so eine Betonwand ist, da rennt der mit dem Kopf dagegen und kommt durch. Also so ein Typ war das, ne? Also den hat da wirklich auch nichts abgeschreckt und das waren auch wirklich krasse Situation, in die dort reingekommen sind. Es wurde heftig, es kam Verfolgung dort auf. Und Markus hat bei dieser Reise dann entschieden, hat gesagt, Jungs, das war's. ich gehe nach Hause. Ich gehe zu meiner Mama. Ich weiß nicht, was wirklich der Grund war. Es gibt natürlich mehrere Beweggründe, die da eine Rolle gespielt haben könnten. Es könnte natürlich auch sein, dass Markus gesagt hat, mir gefällt das gerade nicht, dass Paulus jetzt der neue Anführer ist. Warum nicht mein Vetter Barnabas? Könnte sein. Es könnte auch sein, dass ihm das nicht gefallen hat, dass Paulus auf einmal die Route so schnell geändert hat. Dass er sagt, jetzt gehen wir dahin, weil er sich da geführt gefühlt hat. Wir wissen nicht, was es war. Wir wissen nur, dass Markus nach Hause gefahren ist, nach Jerusalem. Und dann gab es eine weitere Reise und Barnabas, der wollte Markus wieder mitnehmen. Und dann wisst ihr, ihr kennt wahrscheinlich dann auch diese Story, dass es da zum Streit kam zwischen Paulus und Barnabas. Weil Barnabas wollte Markus mitnehmen und Paulus eben nicht. Der hat gesagt, der hat uns da verlassen, da in der kritischen Situation, ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen können, und er entschied, ihn nicht mitzunehmen. Also ich vermute, das war wirklich eine gute, weise Entscheidung, auch die Paulus getroffen hat. Diese Entscheidung war, dass dann Barnabas Markus genommen hat und mit ihm eine andere Route gewählt hat. Und Paulus mit, ich meine, das war Silas, sind die ursprüngliche Route weitergegangen. Also wir, was es auch immer dort war, wie sie entschieden haben, ich glaube, Paulus hat hier gut entschieden und die Trennung war auch gut gewesen. Und jetzt ist aber Markus, den diese Mission ja immer schon auf dem Herzen lag, der ist dann erstmal mit Barnabas mitgezogen und wir lesen, dass er auch Petrus mitbegleitet hat nach Rom. Also der war auch unterwegs mit Petrus. Und deswegen ist das Markus-Evangelium auch ein spannendes Evangelium, ein absolut faszinierendes Evangelium. Warum? Weil Petrus derjenige war, der, das waren die Predigten früher so, der über das Leben von Jesus gesprochen hat. Und das hat er auf jeder Straßenecke, wo er nur unterwegs war, ist er nach Rom gegangen, um zu predigen das Evangelium, um zu predigen von dem Leben Jesu. Und Markus, so beschreibt es die Kirchentradition, war sein Dolmetscher. Der war immer ganz nah dran. Der hat so oft gehört, wie Petrus als Augenzeuge, als einer, der ganz eng dabei war, immer wieder von diesem Leben von Jesus berichtet hat, weil das einfach so spannend war. Und das hat Markus dann aufgeschrieben. Und dann hat er dieses Evangelium niedergeschrieben, damit nicht nur die Menschen, zu denen sie gesprochen haben, es hören, sondern damit es so viele Menschen unter den Heiden das erfahren können. Und das Evangelium von Markus, es ist wirklich ein spannendes Evangelium. Und da werden wir auch in den nächsten Wochen immer mehr auch dazu hören. Denn es beantwortet eine Frage. Und diese Frage, die haben sich die Jünger schon oft gestellt. Das waren die, wenn die mit Jesus da unterwegs waren, wenn die auf dem See waren, wenn die gemerkt haben, die kommen in einen Sturm hinein, es stürmt und tobt um sie herum und dann spricht Jesus nur ein Wort. Und was passiert? Der Sturm gehorcht wie so ein ungehorsames Kind. Auf einmal zack, alles ruhig. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sitzen die Jünger im Boot und sagen, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Die konnten das gar nicht begreifen. Und das war die Frage, die sich die Leute zu der Zeit von Markus die ganze Zeit gestellt haben. Wer ist dieser Jesus? Und das beantwortet uns Markus. Und wenn wir jetzt hier in die ersten Verse reinschauen, da lesen wir hier in Vers 1, in Kapitel 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meine Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, tauft und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also Markus, der macht das hier sehr schnell, sehr klar. Er sagt hier im ersten Vers, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also der macht sofort ganz klare Sache, Jesus, das ist der Sohn Gottes. Punkt. Einfach so. direkt ganz zu Anfang. Das ist das, was er sagen will. Und dann führt er die Beweise an. Dann ist der erste Beweis natürlich er selber, das, was die Augenzeugen, was er berichtet bekommen hat. Er selber ist einer der Beweise. Und dann ist das das Zeugnis der Propheten. Er zitiert hier Prophet Jesaja. Dann weiter lesen wir hier, es ist eine Stimme eines Predigers aus dem Malachi, von dem Propheten Malachi geschrieben. Die nimmt er erstmal auch als Zeugen mit rein, um das zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist überhaupt keine Frage für ihn, er beweist es. Und dann lesen wir weiter, der nächste Zeuge ist Johannes. Jesus selber sagt über Johannes dem Täufer, das ist der größte Prophet, den es auf der Erde gegeben hat. Also dieser Johannes, der Täufer, der ist hingegangen und er hat Menschen getauft und sie zur Buße getauft. Und dieser Johannes selber, der hat dann erlebt, dass Jesus zur Taufe zu ihm gekommen ist. Und das ist etwas, wo er dann auch etwas erlebt hat, wenn wir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in den Versen, ja, okay, das ist bei mir kurz weg gewesen, dass er, wo er Jesus getauft hat, der Johannes der Täufer, dass er gesehen hat, wie der Himmel sich aufgetan hat und wie eine Stimme vom Himmel kam und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Und als nächster Beweis war das auch der Heilige Geist, also der Vater vom Himmel, der bei der Taufe Jesu dieses Zeugnis gab, dies ist mein geliebter Sohn und der Heilige Geist, der wie eine Taube auf Jesus runterkam. Das waren so die Beweise, die er direkt hier zu Beginn aufführt. Also diesen starken Liebesbeweis seines Vaters und diese Wertschätzung auch von Gott Jesus gegenüber. Und als ich darüber nachgedacht habe und dann habe ich mir so ein Buch dazu geholt und als ich dann da reingelesen habe, über diese Trinität, über diese Dreieinigkeit Gottes, da habe ich gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten, da muss ich euch mir heute mit hineinnehmen. Und das ist von so einem Theologen, der hieß Cornelius Plantinga. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen war. Der stand so in dem Buch drin. Und dieser Theologe, der sagte, über diese Trinität, über diese Dreieinigkeit Gottes, sagte er, die Personen innerhalb Gottes erhöhen einander, haben Gemeinschaft miteinander und beugen sich einander. Jede der göttlichen Personen hat die beiden anderen im Zentrum ihres Seins. In einer beständigen Bewegung des sich Öffnens und Annehmens umgibt und umkreist jede die andere. Gottes Inneres fließt über von Wertschätzung für andere. Also so, dass innerhalb dieser Trinität, dieser Dreieinigkeit, dass es dort etwas gibt, dass jede Person, Persönlichkeit in dieser Eigenschaft dort den anderen jeweils verehrt. Und deswegen, wenn man sich das einfach nur mal so vorstellt, du kennst eine Person und diese Person, die liebst du. Die liebst du mit deinem ganzen Leben. Du würdest dein Leben für sie hinlegen. Und diese Person, die verehrst du und du würdest, und du musst dir erst mal vorstellen, diese Person, die du so unglaublich lieb hast, diese Person hat das gleiche Empfinden für dich. Die macht genau das Gleiche, wie du für sie empfindest. Stellt euch das mal vor. Habt ihr dieses Bild? Wie wäre das? Was für ein Gefühl ist das für euch? Das ist ein unglaublich gutes Gefühl, oder? Ich würde, also so, wenn ich so an meine Kinder denke, die würden sagen, megamäßig gut. Das wäre einfach richtig cool, oder? Und das müsst ihr euch vorstellen, das hat diese Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, die fühlt genau das. Die ist in sich selbst zutiefst glücklich. Da gibt es nichts, was sie irgendwie von ihrem Glück wegbringen könnte. Jede Person empfindet das für die anderen Personen. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, jeder dreht sich quasi um den anderen und verehrt ihn, wie er das gesagt hat, dient ihm und beugt sich einander zu. Und der C.S. Lewis, den habe ich schon öfter mal zitiert, das ist so ein Mann, der wirklich total tiefe Weisheiten wirklich so rausgeholt hat aus Situationen, wo er durch tiefes Leid auch gegangen ist, viele Bücher geschrieben hat, also ein ganz bekannter Theologe, sehr oft auch zitiert, wird er von vielen berühmten anderen, die es heute auf der Welt gibt. Und der hat das mal so beschrieben, der hat gesagt, dass diese Dreieinigkeit, diese Welt, dass das wirklich so eine ganz tiefe Realität ist, die dieser dreieinige Gott lebt, und er sagt, das ist so etwas wie ein Tanz umeinander. Das muss man sich mal vorstellen. Und er sagte, warum das auch so bedeutsam ist, weil dieser Tanz ist so bedeutend und bedeutender als alles auf der Welt. Der ganze Tanz, das ganze Schauspiel oder das Vorbild dieses dreieinigen Lebens muss in jedem von uns vollendet werden. Freude, Kraft, Frieden, ewiges Leben entspringen einer gewaltigen Quelle der Kraft und Schönheit, die aus der Mitte aller Wirklichkeit hervorsprudelt. Also was er hier beschreibt, ist eigentlich ein Tanz, wo Vater, Sohn, Heiliger Geist umeinander quasi tanzen und wir quasi als Außenstehende mit in diesen Tanz eingeladen worden sind. Das ist ein Gedanke, der manchen vielleicht total fremd erscheinen mag, aber als ich darüber nachgedacht habe, das ist so, wenn du nimmst einen, es gibt zum Beispiel einen Tanz und du würdest jetzt einen Egozentriker nehmen. Einer, der alles nur will, dass man sich um sich selbst dreht. Stellt euch das mal vor. Also der würde einen Tanz aufführen und der will aber nur, dass man sich um sich selbst dreht. Man merkt schon, wenn eine große Gruppe dann zusammen tanzt, das sieht katastrophal aus, wenn jeder nur machen will, was er will. Ja? Schöner ist es, wenn alle gleichzeitig die gleichen Bewegungen machen. Ja? Und umso gleicher die Bewegungen sind, umso schöner sieht das letztendlich aus. Also deswegen fand ich dieses Bild mit dem Tanz doch ein sehr schönes. Und das ist natürlich anders, nicht wie beim Egozentriker. In dieser Einheit Gottes ist es wirklich so, dass der andere von dem anderen, er fordert von ihm auch nichts ein. Da ist keine Erwartung, du musst das auch für mich tun, was ich für dich tue. Also der macht das aus absolut Freiwilligen, aus eigenen Stücken dem anderen gegenüber. Und was ich ja auch in diesem Bild so auch so schön fand, in diesem Bild des Umeinandertanzens, dass dieses zutiefste Glück, was Gott hat, er braucht nicht von außen, dass da irgendeiner ihm irgendwas gibt, damit er sich jetzt freuen kann. Also dazu hat Gott uns noch nicht mal geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen, dass wenn wir uns an alle Regeln halten, ja, nehmen wir mal an, wir machen das, und wir reden nur mit unseren Worten und denken, hey, so können wir Gott gefallen. So gefallen wir ihm. Ja, ist das natürlich richtig, aber die Sache ist, er braucht das nicht. Der braucht nicht, dass du, damit er glücklich ist, damit er Freude hat, dass du das für ihn tust. Das braucht er letztendlich nicht. Weil sein Sein in sich selber ist absolut vollkommen und absolut perfekt. Und was er gerne will, ist nicht Freude zu empfangen, sondern er will immer wieder Freude schenken, Freude geben. Das ist das, was er für uns machen möchte. Markus 1, 12 bis 13, das sind die nächsten Verse. Das ist direkt nach der Taufe Jesu. Da lesen wir, und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Also hier erstmal dieses krasse Erlebnis der Taufe, die Stimme des Vaters, und direkt danach, das Haar war noch nicht mal trocken, lesen wir, wie Jesus hier vom Geist in die Wüste hineingeführt wird. Und das ist auch so klassisch, so ein bisschen so für Markus. Wir lesen hier das Wort und alsbald. Ja, dieses Wort alsbald, das könnte man auch so übersetzen. Das ist jetzt Lutherdeutsch mit sofort oder andere Übersetzungen nehmen halt diesen Ausdruck, dass plötzlich, dass jetzt gleich etwas geschieht. Und so halt wie auf der Straßenpredigt man predigen würde, also so spannend predigen würde. Und dann geht es weiter, ja, damit der Zuhörer da auch dabei bleibt. Und dann sagt er, und sofort trieb ihn der Geist in die Wüste. Und Jesus, er ließ sich hier vom Geist, von diesem Drängen des Geistes, ließ er sich führen. Und hier merkt man auch, dass dieses Kampffeld auf dieser Erde, in dem auch Jesus gestanden hat, das war kein mystisches Kampffeld. Irgendetwas, was vielleicht nicht Wirklichkeit war, sondern es war alles absolut real. Er war in der Wüste. Er war, wie wir es hier gelesen haben, bei den Tieren. Oder manche übersetzen auch bei den wilden Tieren. Und dort ist er gewesen. Er hat dort 40 Tage gefastet. Also es war wirklich eine ganz krasse Kampfweltzeit. Direkt nach so einer wunderbaren Begegnung dort bei der Taufe, bei diesem Höhepunkt, wie man das sagen könnte. Und dann direkt danach dieser mächtige Kampf. Und wenn ich so zurück mich erinnere an mein Leben, dann muss ich tatsächlich feststellen, manchmal hast du da wirklich, oder ich hatte manchmal, du hast eine ganz tolle Begegnung, hast irgendwas erlebt, mit Gott erlebt, hast gedacht, ich habe einen gewaltigen Sieg gerade davon geholt und kurz danach wurdest du direkt angegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten erst so, ich denke so an Ende letzten Jahres, so ein junger Muslim, der da in der Jugend, da in Mönchengladbach da zum Glauben gekommen ist, der war das erste Mal, kam der zu uns in den Gottesdienst und nach einer Weile, der war ein paar Gottesdiensten dabei, wurde der so überführt und eine Mitarbeiterin hat ihn angesprochen und er gab sein Leben Jesus. Und dann 2 Wochen später treffe ich den und die hat mich angerufen, mir erzählt, Mensch, der war wirklich, der war sowas von bereit und ich habe ihn nur angesprochen und er hat gesagt, Mensch, das ist die ganze Zeit nur das, was ich denke, ich will mein Leben diesem Jesus geben. Und er gab sein Leben Jesus, unter Tränen hat er sein Leben Jesus gegeben. Und 2 Wochen später, ich spreche mit ihm und dann erzählt er mir, dass er sagte, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich etwas war. Ich glaube, ich wurde da ein bisschen überrumpelt und all die Gedanken und ich denke gerade, was passiert hier gerade, ne? Der hat doch etwas erlebt, der hat, also das, was ich so berichtet bekommen habe, ich war in dem Vorfall nicht dabei, aber der war sowas von erleichtert, seine Schuld, seine Sünden, der hat gefühlt, wie diese Sündenlast von ihm weggenommen wurde und kurz danach, 2 Wochen später treffe ich ihn, ja, das war wahrscheinlich gar nichts gewesen, ich wurde da nur überrumpelt. Und dann hatte ich ihn dann so ein paar Fragen gestellt und dann hat er dann festgestellt, hey, ich habe wirklich etwas mit Gott erlebt. Und dann hat er mir angefangen zu erzählen, was er erlebt hat, wie Gott zu ihm geredet hat. Und dann hat er sich daran erstmal erinnert, dass das nur Jesus gewesen sein konnte, dem er da begegnet ist. Und dann hat sich das dann wieder stabilisiert. Aber ich habe nur so gedacht, da ist etwas, was Gott gerade an so wunderbaren Dingen schenkt. Und im nächsten Moment kommt Satan mit unglaublichen Gedanken und bringt all das Gute, will er direkt rauben. Und ich bin froh, dass wir aber einen Gott haben, der immer noch bei uns ist und auch mit uns, auch durch all die dunklen Zeiten, auch mit uns da durchgeht. Ja, aber diese Versuchung, wirklich das wegzunehmen, das kennen wir. Wir haben so oft darüber schon gesprochen, so direkt 3. Kapitel, 1. Buch Mose, der Mensch im Garten, was passiert? Da kommt die Schlange, Satan kommt, verführt den Menschen. Und was sagt sie ihm? Iss doch von dem Baum. Und Gott hat ja auch dem Menschen gesagt, iss nicht davon. Aber Gott hat auch nicht die Erklärung gegeben. Ich meine so, wir Menschen, wir sind ja so, warum sollen wir jetzt nicht von dem Baum essen? Kennt ihr das? Also ich glaube, wenn ich Adam und Eva da gewesen wäre, ich hätte genauso versagt. Im Übrigen glaube ich, wir alle, aber das ist eine andere Sache, so kann jeder für sich beantworten. Aber das ist wirklich so. Man fragt doch, warum Gott gibst du uns dann so eine schwierige Aufgabe? Von dem einen Baum dürfen wir nicht essen. Und diese Frage, die beantwortet Gott aber nicht. Warum beantwortet er die nicht? Weil Gott Gott ist. Weil er einfach will, dass wir aus Liebe zu ihm, einfach aus freien Stücken, einfach weil wir ihm gehorchen wollen, weil wir seinem Wort gehorchen wollen, weil wir das einfach einhalten. So wie dieser Vers, den ich heute Morgen gelesen habe. Herr, lehre uns deine Ordnung. Weil wir einfach wissen, wenn wir uns an seine Ordnungen halten, wenn wir seine Wege gehen, wenn wir uns in seiner Spur bewegen, wenn wir ihm nachfolgen, dann wissen wir, das ist doch das Beste für unser Leben. Was Besseres kann es überhaupt nicht geben. Ja, wenn er uns in seinem Wort sagt, verlasst nicht die Versammlungen der Heiligen, dann bedeutet das doch für mich, ich muss jeden Gottesdienst, den ich nur bekommen kann, da muss ich dabei sein. Ich kann doch nicht einfach wochenlang nicht in den Gottesdienst gehen. Wenigstens online kann man ja auch, falls es gar nicht mehr ging wie letztes Jahr, da kann man auch dabei sein. Aber es ist etwas, was Gott uns beauftragt und da beantwortet er nicht das Warum. Er will einfach aus Liebe zu ihm, dass wir ihm da gehorchen. Und wir dürfen eine Sache nur wissen, er liebt uns über alles. So wie er zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, so sagt er auch das immer wieder auch zu uns. Du bist mein geliebtes Kind. Ja? Du bist der, über den ich mich sowieso, so wie du bist, einfach freue. Da brauchst du auch nicht viel tun. Der freut sich einfach so, wie du bist. Ist das nicht stark? Du brauchst da nicht unbedingt viele Regeln. Nein, er macht das einfach so, weil du bist, so wie du bist. Markus 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Und hier ist es, das ist, genau das ist diese gute Nachricht. Das Wort Evangelium. Ihr wisst wahrscheinlich, so die meisten von euch wissen, woher das Wort kommt. Also das eine ist Angelos, das heißt eine Nachricht verkündigen. Und diese Vorsilbe Euangelion, so heißt es im Griechischen, Eu heißt freudig und froh. Also eine Nachricht, die Freude bringt. Aber das war jetzt nicht eine Nachricht wie bei uns in den Tagesthemen oder damals gab es wahrscheinlich sowas Ähnliches. Das war nicht so eine einfache Nachricht, die einfach überbracht wurde. Nein, sondern es gab dann zum Beispiel, gibt es da so eine römische Inschrift, da gab es dann so dieses Wort. Übrigens, das war ein ganz normales, geläufiges Wort. Also zu der Zeit Markus, das war jetzt nichts Religiöses. Ja, es war ein Wort, das es gab. Und da gab es zum Beispiel in einer römischen Inschrift der Anfang des Evangeliums von Caesar Augustus. Also ein Evangelium, das war auch hier in dem Fall von Caesar Augustus die Geschichte von der Geburt und auch der Krönung von Kaiser Augustus. Ja, der erste große Kaiser in Rom. Und das war ein Ereignis, das den Lauf der Dinge verändert hat. Und das musste, das, nur das konnte das Evangelium sein. Es musste wirklich ein Sieg verkündet haben. Es musste eine Thronbesteigung sein. Also etwas, was dauerhaft im Leben, in der Geschichte verändert wurde. Da gibt es ein Beispiel, als die Perser in Griechenland eingefallen sind, dann haben die eine ganze Stadt versklavt. Die Leute, die haben da jahrelang als Sklaven gelebt. Und dann haben die Griechen zurückgeschlagen. Ich glaube, das war die Schlacht dazu, Marathon oder wie die auch immer hieß. Dann haben die Griechen diese Stadt befreit. Und dann haben die ihre Herolde, die haben sie Evangelisten genannt, die sind dann losgezogen in die Stadt und haben den Griechen, den Sklaven, den versklavten Griechen gesagt, hey, ihr seid frei. Das war das Evangelium. Das hat den Status, ihren Status verändert. Also den Status der Geschichte wurde geändert. Und das ist Evangelium. Das ist genau der Unterschied zu dem, was eine normale Nachricht ist. Es ist eine Nachricht, die dauerhaft verändert wird. Also historisch auch gesehen. Und das ist schon der Unterschied von dem Christentum und allen anderen Religionen. Das ist der große Unterschied. Denn alle anderen Religionen sagen, hey, mach das so oder mach das so. Du musst etwas tun und dann gelangst du ins Nirvana oder du kommst in den Himmel. Und dann gibt es ganz tolle Geschichten noch dabei, die dich motivieren, genau das zu tun. Oder irgendwie so in diese Richtung. Aber ist es das wirklich, was das Evangelium ist? Wenn das nur ein paar moralische Regeln würden, die man irgendwo aufstellt. Nein, es ist etwas anderes. Es ist wirklich etwas, was den Status der Geschichte, der Menschheitsgeschichte verändert hat. Es ist nämlich eine Freudenbotschaft. Und das ist das Evangelium, das auch Jesus hier verkündet hat. Nämlich, dass Gott mit uns Menschen eine Beziehung aufbaut und das nicht aufgrund von irgendetwas, das du tust oder was du tun willst. Das ist nicht die Grundlage, sondern die Grundlage ist, dass er deine Schuld und die Schuld der gesamten Menschheit und meine Schuld, dass er sie bezahlt hat. Genauso wie ich, wenn ich so dran denke, war ich mit meinem Sohn, habe ich mal in der Schweiz besucht, der hat dort gearbeitet für eine Zeit. Und dann sind wir bei ihm da ins Restaurant gegangen. Und das ist so teuer da. Ich sag euch, ich weiß nicht, was wir bezahlt haben. Verrückt, total verrückte Summe. Aber weil er da mehr Geld hatte, hat er gesagt, ich bezahle das. Und es ist eine Schuld, die da war und die muss bezahlt werden. Und er hat sie bezahlt. Also jemand hat bezahlt und jemand muss immer bezahlen. Und die Schuld, die wir in unserem Leben an uns, jeder Einzelne, aufgehäuft hat, und da brauche ich wahrscheinlich euch nicht dran zu erinnern, wie schnell eine Schuld entstehen kann, eine Schuld gegenüber Gott, jede kleine Lüge, jeden Tag, wo du aufstehst und nicht zuerst an Gott denkst und ihm dankst. All das sind Dinge, die dich von Gott abhalten können. All das ist das, wo in deinem Leben Schuld entsteht. Oder wenn du Dinge nimmst, die dir nicht gehören und so viele andere Sachen mehr. All das sind Dinge, die uns belasten und jemand muss dafür bezahlen. Und genau das hat Jesus getan, indem er die Schuld bezahlt hat. Er hat alles bezahlt, indem er nachher ans Kreuz ging, um dann für unsere Schuld und unsere Sünde da zu sterben, um sie zu bezahlen, damit wir in diese Beziehung mit ihm auch hineinkommen können. Markus 1, 16. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Also Jesus, der verliert überhaupt keine Zeit. Also merkt ihr das hier? Denn sobald er aus der Wüste zurückkam, sobald fängt er an, Leute in die Nachfolge zu rufen. Und das war wirklich auch erstaunlich für die damalige Kultur. Normalerweise war das so, dass die Schüler oder die Eltern von den Schülern, die sind zu einem Rabbi gegangen und haben dem Rabbi gesagt, hey, kannst du nicht meine Jungs unterrichten? Das war so der normale Vorgang. Also die Schüler haben sich ihren Rabbi, ihren Lehrer ausgesucht. Und hier ist das ein ganz anderer Vorgang, denn Jesus kommt und Jesus ruft. Und nur den Jesus ruft, nur der kann ihm nachfolgen. Er ist der ruft. Und nur dieser Mensch kann überhaupt in die Beziehung mit Jesus kommen. Deswegen, das ist eine ganz starke Aussage, die hier auch steht. Und was auch noch ist, dass er wirklich sie herausruft. Sie waren gerade beim Fischen, oder wie hier steht, sie haben ihre Netze ins Meer geworfen. Denn sie waren Fischer. Die waren mitten im Geschäft. Ich glaube, dass der Zebedäus, der Vater von den beiden, von dem Johannes und dem Jakobus, seinem Bruder, die haben da noch im Boot gesessen, Netze geflickt. Die haben den einfach da im Boot sitzen lassen und sind mit Jesus einfach mitgegangen. Und ich glaube, der hatte schon gutes Business laufen. Also der war jetzt einer. Man weiß das auch an anderen Stellen, also er hatte mehrere Angestellte, also das Geschäft ist da jetzt nicht direkt zusammengebrochen, aber diese beiden oder diese vier, von den 12 schätzt man so, dass 7 Fischer waren, die sind Jesus sofort mit ihm mitgegangen. Und da aus ihrer Familie heraus, das war für die damalige Zeit, das war schon etwas, wo man gedacht hat, wow, was passiert hier eigentlich? Und ich weiß noch, wir haben noch am Mittwochabend haben wir darüber gesprochen, dass da Gott Abraham gerufen hat und er hat auch alles erstmal gelassen, nicht alles, ein paar Sachen hat er mitgenommen, wie seine Neffen und so weiter und ist dann erstmal nach Haran gezogen, wo er nach Kanaan gehen sollte. Aber hier auch hatten wir über diese Bibelstelle nachgedacht, aus Lukas 14, 26, dass Jesus da auch gesagt hat, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Also eigentlich liest man ja nirgendwo in der Bibel, dass Jesus irgendwo zum Hass aufruft,
irgendeinen Menschen zu hassen. Ne? Liest man nicht. Ne? Eigentlich immer eher so Gegenteil. Lieb deine Feinde, wo du denkst, alter Verwalter, sogar die Feinde sollst du lieben. Ja, so ist dieses Wort, aber doch ein Wort, wo hier mit Hass übersetzt wird. Also Jesus wirklich, fand auch gut die Übersetzung aus, was war das nochmal, Basisbibel, ne? Die gesagt hat, setz Jesus an erste Stelle, der soll dir wichtiger sein wie alles andere. Und Timothy Keller, ich habe da mal nachgeschaut, der spricht hier von einem vergleichsweisen Hassen. Und der dann sagt, ich möchte, dass ihr so, das so ausdrücken würde, ich möchte, dass ihr mir so völlig nachfolgt, mich wirklich als allererste Priorität setzt, dass alle anderen Bindungen dagegen wie Hass aussehen. Also nicht so, dass man Jesus so nachfolgt, dass man sagt, ich werde dir gehorchen, wenn das so in meiner Ehebeziehung gut läuft. Ich will dir nachfolgen, Jesus, und werde dir gehorchen, wenn es in meinem Beruf richtig gut läuft, wenn es alles da klappt. Oder ich werde dir nachfolgen, wenn meine Familie, wenn da keine Trennung geschieht. Also wenn dieses Wort, wenn, da ist, dann sagt er zum Beispiel, dann ist es wirklich so, dann hast du dieses Wenn zu deinem Herrn gemacht und nicht Jesus. Dann ist Jesus nur Mittel und Zweck. Und Jesus will niemals Mittel und Zweck in deinem Leben sein. Wenn wir in diese Nachfolge mit Jesus gehen, dann muss er Zweck und Ziel sein und niemand und nichts anderes. Und wer in dieser Nachfolge mit ihm eintritt, der erklärt ihn ja, er erklärt das wirklich alles, das, was ihn ausmacht, die ganze Liebe zu ihm, ihm wirklich nachzufolgen in allen Dingen, wo er nur will, er erklärt das wirklich, dass er sagt, da drinnen will ich gehen und das will ich, und da drinnen will ich gehen, ihm da ähnlicher auch zu werden und seinem Ruf zu folgen. Und man merkt, dieser Ruf, der hat so eine Autorität gehabt und diese Autorität, die dieser Ruf hatte, dass sie ihm unverzüglich gefolgt sind, die lesen wir dann auch in den nächsten Versen, Markus 1, 21, wo es dann heißt, und sie gingen hinein nach Kapernaum und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Hier nimmt er das Wort Vollmacht, andere übersetzen es mit Autorität. Also Jesus hat nicht gelehrt, damit den Menschen, die zugehört haben, irgendetwas klarer geworden ist. Das hat er nicht gemacht. Die Zuhörer, die Jesus zugehört haben, die haben eine Sache gemerkt. Die haben gemerkt, der Mensch, der hat so eine Autorität über die Wirklichkeit. Und das lesen wir sobald direkt in den nächsten Versen, 1, 29 bis 31. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte Fieber. Und alsbald sagten sie von ihm ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Also Jesus ist nicht nur, der mit Autorität in die Nachfolge ruft, der mit Autorität auch gelehrt hat, sondern er ist nicht nur der Herr über die geistliche Welt. Man sieht das, dass er auch hier Herr ist über die physische Welt. Er hat reale Macht über Krankheit. Und wir haben das hier gelesen. Eine einzige Berührung hat ausgereicht, damit das Fieber verschwindet. Und die ganzen Bibelstellen, auch die danach kommen, wie er den Dämon austreibt, genau wie er nur ein Wort gesprochen hat, wie zu dem Sturm, der musste gehen. Und all diese Autoritäten, die Jesus hatte, all das lesen wir in diesem Markus-Evangelium. Wir lesen ungefähr 30 Krankheiten, die gewichen sind aufgrund von einem Wort oder von einer Berührung, die Jesus gesprochen hat oder getan hat. Und Markus, er führt einen Beweis nach dem anderen, führt er auf, um diesen einen, um diese eine Tatsache zu sagen, wer Jesus ist und wer Jesus auch für dich sein will. Und auch heute wissen wir, Jesus hat über all die Jahrhunderte und Jahrtausende, die es ja mittlerweile sind, hat er Menschen in die Nachfolge gerufen und Menschen sind ihm gefolgt, weil er der König ist, weil er der Messias ist, weil er auch der Herr ist, aber auch der Menschensohn. weil er der Sohn Gottes ist. Und das macht Markus ganz stark. Das ist sein Evangelium. Das macht es. Das legt diesen Schwerpunkt darauf, dass er auch der Diener der Menschen ist. Er ist gekommen. Das ist der Schlüsselvers. Markus 10, 25. Er ist nicht nur gekommen, sein Leben als Lösegeld zu lassen, sondern er ist auch gekommen, um zu dienen. Und diesen Dienst, den er an uns tut, den Markus hier aufschreibt, ein faszinierender Begriff, ein faszinierender Bericht über diesen Jesus, da werden wir uns auch in den nächsten Wochen damit beschäftigen, weil er einfach diese Liebe in Person einfach auch ist. Weil er diese Gnade und Treue und Freundlichkeit einfach nur ist. Und weil er das auch ausdrückt. Und das in all den Begegnungen, die er mit Menschen hat und die er auch mit uns hat. Und Markus, er lädt uns ein, in diesem Evangelium diesen Jesus immer mehr kennenzulernen. Immer mehr kennenzulernen.